Klassenhalt geschafft, aber nach einer turbulenten Woche gibt es viel zu besprechen. Mehr dazu gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntagmorgen nach dem Spiel in Münster, mit dem der SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt perfekt gemacht hat. Dabei ist auch heute wieder der Nick. Hallo Nick.
Hallo zusammen, hi.
Und frisch erholt aus dem Urlaub zurück auch der Jakku. Hi Jakku.
Ja, gute in die Runde, hallo.
Ah ja, und ich bin der Stefan. Ja, lasst uns zunächst ein bisschen über das Spiel noch sprechen. Wir haben aber noch viele andere Themen heute, über die wir natürlich auch noch uns unterhalten werden hier. 1:1 in Münster. Es war, da nehme ich glaube ich nicht so viel vorweg, auch einheiliger Tenor, kein gutes Spiel. Trotzdem ist der Klassenerhalt damit perfekt. Wenn wir auf die Aufstellung gucken, es gab eine Veränderung. Luka Masseiler stand in der Startformation. Hat mich persönlich ein bisschen überrascht tatsächlich, weil Kofeld Masseiler immer als tollen Joker lobt. Und weil er auch noch Boetius und Philipp Förster zur Verfügung hatte. Also hatte zum ersten Mal auch durchaus so ein bisschen Auswahl. Aber letztlich war es eine gute Entscheidung, Luka Masseiler zu bringen, der für mein Empfinden ein gutes Spiel gemacht hat. Ja, es ging dann aber relativ mühsam los. Und war auch in der ersten Halbzeit lange kein gutes Spiel. Wie hast du das gesehen, Nick?
Ja, also ich glaube, die Entscheidung pro Masseiler lag wahrscheinlich auch daran, dass wir ja im Hinspiel schon gegen Münster gesehen haben, wie schwer das ist, gegen die Tore zu schießen. Und Masseiler ist halt wie so ein kleines freies Radikal. Der wuselt, der ist schnell, der sorgt für Chaos. Ging ja auch ganz gut los, muss man sagen. Nach 30 Sekunden gleich mal eine gelbe Karte gezogen. Sein Gegenspieler, der Frenkert, hat dann auch gelb bekommen und musste verletzt raus. Fand der Einstieg ins Spiel war ganz ganz okay noch mit diesen vielen Positionsspielen am Anfang zwischen Korridor und Masaila, aber dann war es irgendwie wieder als hätte man beiden den Stecker gezogen. Also das war vor allem von Münsteraner Seite fand ich es auch echt dünn. Das war ja ein extrem wichtiges Spiel für die. Ulm hatte gewonnen und ich finde, für eine Heimmannschaft haben die auch verdammt wenig gemacht. Vor allem in der ersten Halbzeit, in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Also ja, war nix, kaum Bälle in die Tiefe, keine Überraschungsmomente. Wir sind nie hinter die letzte Kette gekommen. Immer wenn wir uns ganz gut durchgespielt haben, war am Strafraum dann Schluss. Und also das war wirklich zäh anzuschauen, muss man ganz klar sagen.
Ja, Nick hat, du hast die gelbe Karte erwähnt. Für mich war das aber schon dann auch ein gewisser Bruch. Also es ging los, gab diese gute Szene, Masaila musste gestoppt werden und dann gab es die gelbe Karte, die lange Behandlungspause, die Auswechslung, dann hat Riedel auch sehr früh die gelbe Karte bekommen. Da war schon irgendwie so, man hat das Gefühl am Anfang ein bisschen Schwung da und der wurde aber dann aus dem Spiel wieder rausgenommen. Jakob, wie hast du das erlebt, so die Anfangsphase?
Ja, ähnlich auch C. Zunächst habe ich mich erst auch gefreut, dass Masaila von Beginn an starten konnte. Das ist auch so ein kleiner Verdienst gewesen für seine guten Kurzeinsätze, die er hatte. Aber auch natürlich eine taktische Entscheidung, wie Nick schon richtigerweise erwähnt hatte. Ansonsten, ja, die erste große Chance hast du ja quasi mit Korridor gehabt, nach 30 Minuten gefühlt. Ansonsten war es wirklich ein sehr zähes Spiel und ja, auch für den objektiven Zuschauer nicht wirklich anschaulich.
Ja. Es war für mein Empfinden auch die Abwehr gestern in der ersten Halbzeit hatte ein paar Wackler drin. Da gab es einmal Lopez, der den Ball im Strafraum in die Mitte geköpft hat, quasi dem Gegner vorgelegt hat. Einmal Riedel, der einen ziemlichen Patzer drin hatte in der ersten Halbzeit schon. Da habe ich ein paar Mal tief durchgeatmet, aber Münster war für mein Empfinden da dann halt auch nicht kaltschnäuzig genug. Nick, wie hast du es gesehen?
Ja, vielleicht lag es daran, wenn das denn stimmt, die Info, die bei Sky verkauft wurde, dass in der Nacht zuvor vor dem Mannschaftshotel gezündet wurde, ein Feuerwerk gestartet wurde. Vielleicht haben die alle ein bisschen schlecht geschlafen. Mir ging es ähnlich. Ich hatte so ein Gefühl von Schläfrigkeit. Du hast Clemens Riedel erwähnt. Der hatte wirklich so zwei, drei Wackler drin, wo ich dachte, ungewöhnlich, hat er tolle Spiele zuletzt gemacht. Also es war so ein bisschen so ein Hauch von Sommerfußball, also so nicht die letzte Spannung drin, auch in den Zweikämpfen. Da fehlte echt die Musik. Also es merkt man ja relativ schnell, ist irgendwie so die Gier da, ist so der letzte Wille da, das heute wirklich zu ziehen. Und das fand ich, wie er auch Kofeld gesagt hat, das war kein gutes Spiel. Da ist eigentlich auch nie das Positionsspiel mal gefunden worden. Das war wirklich wie so ein Trainingsspielchen, fühlte es sich lange an, fand ich.
Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass Münster ja eben unbedingt gewinnen musste. Also war das einfach viel, viel zu wenig, haben wir auch schon thematisiert. Und dann ist wirklich kurz, also in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, doch noch ein Tor gefallen für die Lilien. Ein bisschen überraschend. Lidberg mit der einzigen guten Szene gefühlt, die ich wahrgenommen habe in dem Spiel, setzt Masaila in Szene. Der legt sich den Ball noch auf den linken Fuß, um damit besser in den Winkel zu kommen und macht das 1-0 für die Lilien. Was jetzt ja wirklich etwas überraschend kam, aber dann dachte ich mir, okay, jetzt sind sie auf dem Weg. Waren sie dann aber leider nicht. Also zweite Halbzeit wurde Münster für mein Empfinden dann auch ein ganzes Stück besser und ist dann auch noch zum Ausgleich gekommen. Was hattet ihr, also Jakob, gerade du jetzt, zweite Halbzeit auch das Gefühl, dass Münster da nochmal so einen Zahn zugelegt hat? Mussten sie wahrscheinlich auch, aber hast du Münster auch besser gesehen?
Ja, also wie du auch vorhin schon richtig gesagt hast, die erste Halbzeit hat sich ja nicht so angefühlt, als ob es wirklich hier um etwas geht. Na, beide kämpfen im Abstiegskampf. Münster mehr als Darmstadt, logischerweise. Aber vor allem das Tor von Masaya kommt ja zu einem psychologisch wichtigen Zeitpunkt für uns, wo du denkst, okay, in der zweiten Halbzeit, jetzt nehmen sie diese Kraft und Energie mit und Münster jetzt ein bisschen deprimiert, weil sie eigentlich gut gegengehalten haben und dann kassieren sie in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Tor, was ja auch super herausgespielt worden ist von Masaila und Littberg. Und aber wir haben es irgendwie nicht geschafft, diese Energie mitzunehmen in die zweite Halbzeit. Im Gegenteil, ich fand Münster war frischer und du hast halt gemerkt, die haben in der Halbzeit wahrscheinlich sich nochmal zusammengerafft und haben da irgendwie sich nochmal zusammengeschworen und konnten da mehr Kampfgeist auch auf den Platz bringen. Also auch diese nötige, dieses Eklige in den Zweikämpfen haben sie mehr auf den Platz gebracht, wo du dann auch gemerkt hast, okay, die kämpfen jetzt wirklich ums Überleben. Also so war mein Empfinden am Anfang der zweiten, beziehungsweise die zweite Halbzeit.
Ja, mein Empfinden war aber auch, dass es auch in der zweiten Halbzeit wieder so einen Bruch, psychologischen Bruch gab, das lange hin und her um den angeblichen Elfmeter, nicht Elfmeter, Kontakt, nicht Kontakt, also dass der VAR zusammen mit dem Schiedsrichter 5 Minuten braucht, ich finde das unfassbar. Also dann kann man auch, wenn der VAR so lange checken muss, dann kann es auch keine klare Fehlentscheidung sein. Also dann hat er auch gar kein Recht, sich einzuschalten. Hat mich total aufgeregt. 5 Minuten brauchen die, damit macht man echt den Fußball kaputt. Also da warten die Leute alle drauf und dann. Ich hab die Sky-Bilder gesehen. Ich weiß nicht, ob der Münsteraner Cornedo auf den Fuß getreten ist oder nicht, ob es da einen Kontakt gab oder ich kann es noch immer nicht sagen. Aber der Schiedsrichter stand daneben. Es war eine Tatsachenentscheidung. Und wenn der VAR so lange braucht, dann sorry, dann ist das auch keine krasse Fehlentscheidung. Ja, das muss man einfach so sagen. Nick, stimmst du mir
Ja,
dazu oder siehst du es anders?
total. Ich stimme dir zu 100% zu. Ich habe mich wahnsinnig drüber aufgeregt und ich schätze eigentlich Patrick Ittrich, der ja gestern VAR war, sehr, weil ich finde, der hat eigentlich immer einen ganz guten Job gemacht. Aber ich sage, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, das wäre anders entschieden worden, wenn es der 20. Spieltag ist. Ich glaube, den Herren war sehr wohl bewusst, was diese Situation bedeutet hat, weil wir dürfen nicht vergessen, das wäre 2-0 gewesen für Darmstadt. Ich glaube schon, dass Münster dann Riesenprobleme gehabt hätte, nochmal zurückzukommen in das Spiel. Für mich wäre das die Entscheidung gewesen. Und ja, 3 Spieltage vor Schluss oder 4 Spieltage vor Schluss, das ist natürlich schon eine Tragweite, die dahinter steht. Aber nochmal, also wie du gesagt hast, wenn man so lange braucht, dann ist es keine klare Fehlentscheidung und dann darf diese Entscheidung nach meiner Auffassung nicht zurückgenommen werden. Und wir können es alle heute und hier nicht entscheiden. Als erstes hätte ich mir ehrlich gesagt als Schiri mal den Korridor geschnappt und hätte gesagt, Junge, du musst jetzt mal einen Arsch in der Hose haben. Schwierige Entscheidung, ich weiß, aber sag mal, hat er dich erwischt? Weil so schauspielern kann eigentlich kein Spieler. Der hat ja wirklich, also das wäre unglaublich, wenn er so schauspielen könnte, wenn er nicht getroffen wurde. Dann wäre es ja eine Frechheit eigentlich. Und das glaube ich jetzt nicht. Also der hat den schon erwischt. In dem Moment ist es ein Foul und ist es ein Elfmeter. Fertig, aus. Und das verstehe ich nicht, da die Verantwortung auch dann dem VAR in die Schuhe zu schieben. Also ich finde es eine super unglückliche Entscheidung. Ich fand übrigens auch das Foul von Lorenz an Masailler zuvor auf dem Weg zu dir war auch übelst, wenn wir auch noch mal zu sprechen kommen. Also der ist gestern auch zusammengeholzt worden, der Masailler. Das war der Wahnsinn. Und also ich habe mich da auch gestern echt drüber aufgeregt. Und ja, also und dann aber. Da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen, aber nur, dass ich schon mal erwähnt habe, dann den Elfmeter nicht in der Nachspielzeit zu bekommen, das ist einfach nicht stringent. Das passt vorne wie hinten nicht. Tut mir leid.
Da stimme ich dir komplett zu. Also genau diese Stringenz, die hat da gefehlt. Die Stringenz wäre auch gewesen, zum Beispiel, wenn der Schiedsrichter gesagt hat, es ist kein Foul, dann hätte er eigentlich Connador die gelbe Karte zeigen müssen. Also das wegen Schwalbe. Und dann gab es, wie gesagt, du hast es erwähnt, müssen wir vielleicht gar nicht noch länger darauf eingehen, zwei strittige Szenen noch im weiteren Verlauf des Spiels, wo der VAR gar nicht eingeschritten ist, wo man wirklich hätte sagen müssen, guck's dir doch zumindest nochmal an. Also dieses Handspiel, der Ellenbogen war weg vom Körper, für mein Empfinden. Ich will mich da jetzt auch nicht zu sehr echauffieren. Ich glaube, unterm Strich sorgt der VAR schon dafür, dass es weniger Fehlentscheidungen gibt. Aber bei solchen Sachen, diese Stringenz, dass eben bestimmte Szenen gecheckt werden und andere nicht, also nee, tut mir leid. Und das hat gestern dem Spiel sehr, sehr geschadet. Jaku, du noch als einziger aktiver Fußballer spielst zwar nicht auf einer Ebene, wo der VAR zum Einsatz kommt, noch nicht, aber ja, wie hast du die Rolle des VAR gestern gesehen und im Zusammenspiel mit dem Schiedsrichter?
Ich glaube, das Problem ist ja, worüber sich ja auch viele echauffieren, ist einfach, dass keine klare Linie gefahren wird, ne? Mal wird sich der VAR in gewissen Situationen eingeschaltet, wo du denkst, okay, da hätte sich jetzt der VAR nicht einschalten müssen. Und dann bei anderen Situationen, wo du denkst, da muss er sich auf jeden Fall einschalten, passiert es nicht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was auch den Unmut der, ja, der Bevölkerung in Deutschland, die Fußball schaut, ausmacht, ne? Und ja, also wie da 6, 7 Minuten, das habe ich jetzt natürlich wieder komplett ausgeblendet gehabt, 6, 7 Minuten lang nur dieser VAR, diese VAR-Überprüfung passieren kann, verstehe ich auch nicht. Also das geht nicht, das tut den Spielern nicht gut, das ist gefährlich für die Spieler, die dann auch in der Zeit kalt werden, ne? Die Verletzungsgefahr wird erhöht und ich bin letztendlich, wenn man Pro und Contra abwägt, meine persönliche Meinung ist, dass der VAR auch letztendlich gut tut und für Gerechtigkeit sorgt. Aber man muss halt mal schauen, dass man jetzt mal langsam eine klare Linie fährt, weil irgendwie haben wir auch immer das Pech, dass sich der VAR entweder nicht einschaltet oder natürlich, das ist unsere subjektive Wahrnehmung als Linienfan, weil wir vermehrt auch die Linienspiele 90 Minuten lang gucken. Aber es ist nicht befriedigend in der Hinsicht.
Ja, und wie gesagt, es darf keine 6 Minuten geben um eine Spielunterbrechung. Das geht nicht. Das ist schlecht. Also das muss man einfach, es ist in der Umsetzung schlecht, es ist im Zusammenspiel von Schiedsrichter VAR schlecht, es ist schlecht in der Konzeption auf Verbandsebene. Also das geht irgendwie nicht. Ja, gut, da sind wir uns einig und wahrscheinlich, ich tippe mal, dass auch viele, die uns zugucken, es ganz, ganz ähnlich sehen. Ja, für meine Empfinden war dann auch so ein bisschen im Spiel. Und, Hannover war ein bisschen besser, hatte auch ein paar Chancen, aber das 1:1 war wieder so sau dumm, muss man einfach sagen. In der Vorwärtsbewegung Ball verloren, Hannover habe ich gesagt, Entschuldigung, Münster. Münster meine ich natürlich. Ich bin Münster greift an. Es war die Seite von Lopez wieder, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, ob man ihm Vorwurf machen kann. Ich habe jetzt nicht gesehen, ob er falsch gelaufen ist da. Flanke kommt, vielleicht hätte er da noch intervenieren können, weiß ich nicht, und dann rutscht Riedel weg. Wirklich unglücklich an dem Tag, haben wir schon mehrfach erwähnt, sein Auftritt, und Münster kommt zum 1:1. Das war wirklich ärgerlich. Bei Vukotic kann man, glaube ich, keinen Vorwurf machen bei dem Fall. Das war einfach, der stand dahinter. Ich glaube, er stand auch richtig, den hätte er einfach Riedel haben müssen. Jakob, wie hast du das Tor gesehen?
Ja, also ich sehe jetzt auch keinen direkten Fehler bei Lopez, weil im Endeffekt geht er ins 1 gegen 1, steht, also stellt zu, wenn die Flanke kommt durch eine Körperfinte, dann kannst du das als Außenspieler sch schwer verteidigen. Ne? Dann sind halt die Spieler im Raum gefragt, im 5er, 16er Raum. Und ich verwette meinen Arsch da drauf, wenn Clemens Riedel da nicht wegrutscht, dann kommt er auch an den Ball und der Ball wird außerhalb des 16ers geklärt. So ist es natürlich sehr, sehr unglücklich, dass er kurz vor Eintreffen des Balls leicht wegrutscht und er dann den Ball perfekt trifft, so dass er dann an Schuhen vorbeiköpfen kann.
Nick, ich sehe deinen Kopf schütteln.
Ja, ich ärgere mich wahnsinnig. Also ich finde schon, dass die rechte Seite gestern unsere Achillesferse war in der zweiten Halbzeit. Mit dem Wechsel von Förster wurde es nicht besser, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und wenn man sich die Entwicklung des Tores anschaut, das Gegenpressing ist nicht gescheit ausgelöst worden, das war nicht gut koordiniert. Förster, Lopez haben sich dann auch nicht abgesprochen. Dann plötzlich hat es Riesenabstände zwischen den Ketten, also völliges Chaos und dann in der Tat auch zu lasch dann gegen den Frithjonsen. Man muss aber auch sagen, sie haben es dann auch gut ausgespielt. Den musste auch erstmal so reinzwirbeln, also sowohl Flanke als auch Kopfball waren dann gut gemacht, aber das war... Ja, wir leisten, das haben wir ja auch schon gesagt, bei aller Entwicklung, die wir dann doch immer mal wieder sehen bei der Mannschaft, diese einfachen Fehler, gut, sonst gäbe es keine Tore im Fußball, aber wir haben schon immer noch eine hohe Häufung an ja so ein bisschen selbstgemachten Toren. Das ist so ein bisschen das Ärgerliche. Und wie gesagt, ich fand gestern die rechte Seite nicht gut. Wir haben da keine Ruhe reinbekommen. Auch später, als Tiede reinkam, wurde es nicht besser. Also alles, was gefährlich war, lief über unsere rechte Defensivseite, da haben wir irgendwie den Laden nicht zubekommen gestern, fand ich.
Ja, und dann hatte Münster für mein Empfinden auch noch so eine, ja, dann hatte er zumindest noch eine Riesenchance, der Ball, der an die Latte gegangen ist, wo Schuhn, fand ich, sehr gut reagiert hat, weil er eigentlich gar nicht wusste, wo der Ball eigentlich ist, aber sofort wieder auf den Beinen war, geguckt hat. Also da war dann schon auch ein bisschen Glück. Dann hatten wir noch die zwei fragwürdigen Szenen, die der VAR sich zumindest nochmal hätte angucken können. Und am Ende, ja, war das 1:1 für Darmstadt der Klassenerhalt und für Münster eigentlich zu wenig, muss man sagen. Ja, euer Fazit zum Spiel. Jaco, was meinst du?
Ja, also den Punkt nehmen wir mit. Klassenerhalt gesichert, Haken dran. Ich meine, ich glaube, ich spreche auch vielen Linien aus dem Herz, wenn wir sagen, okay, wir hätten uns die Saison anders vorgestellt. Ne? Ich will jetzt keinen Saisonrückblick starten, aber das machen wir dann, glaube ich, ja noch am Ende.
Machen wir.
Und deswegen, also wir können froh sein, weil wir auch echt gegen diese Mannschaften, die unten drin stehen, immer haben schleifen lassen. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir hätten auch das 2:1 kassieren können und dann hätten wir mit 0 Punkten dastehen können. Jetzt haben wir rechnerisch auch den Klassenerhalt sicher mit dem einen Punkt. Wir können in die Planung gehen fürs nächste Jahr und schauen, was wir dann dieses Jahr falsch gemacht haben, um es nächstes Jahr in die Umsetzung zu bringen und richtig zu machen.
Und Nick, wie siehst du es?
Ja, ich bin einfach nur happy, dass es jetzt geschehen ist, dass wir einen Haken dran machen können, dass wir uns auch ein bisschen freuen können auf die tollen Spiele, die wir jetzt noch haben. Also Lautern, HSV, finde ich, sind nochmal zwei Knallerspiele und da können wir befreit aufspielen. Es wäre mir echt auch, ich würde mich diebisch freuen, wenn wir dem HSV nochmal ein Ei reinlegen. auch wenn ich dann gegen dich, wie du weißt, lieber Stefan, dann Kasten Bier beim Frohe verliere, wenn die wieder nicht aufsteigen. Ich Haken dran und ich meine, was da abgefallen ist, da werden wir jetzt ja auch gleich drüber sprechen. Das hat man ja nach Abpfiff gesehen. Unser lieber Arthur, der ja immer so tolle Fotos macht, hat da ja einige Momente festgehalten, die ihr auch dann beim Lilienblog euch anschauen könnt. Florian Kohfeldt hatte vor der Fankurve Tränen in den Augen, sodass man schon fast einen Eindruck bekommen konnte, irgendwie der verabschiedet sich gerade hier von den Fans. Also da merkst du, was da abgefallen ist und was das für eine sauschwere Saison war mit diesen vielen Verletzten, mit diesem Päckchen, was wir aus der Bundesliga mitgenommen haben, wo wir uns einfach blamiert haben und dann dieser schwierige Saisonstart, der Abschied von unserem geliebten Thorsten Lieberknecht. Also unfassbarer Ballast, der da auf den Schultern die ganze Saison lastete und es war ein Auf und ein Ab und Rückschläge, tolle Spiele. Also ich fand, es war emotional ein einziges Wellental und hat so viel Kraft allen, auch uns Lilien-Fans, gekostet, dass man jetzt einfach mal sagen muss, hey, pff, wunderbar, jetzt noch 3 Spiele mal ein bisschen genießen, aber bitte auch ernsthaft angehen, weil wir wissen ja, jede Platzierung in der Tabelle ist bares Geld, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht. Also schon Spannung halten, nochmal alles rausholen, vielleicht sogar einen einstelligen Tabellenplatz holen, und dann echt freuen, entspannen und volle Kraft voraus dann im Sommer.
Hauptsache, sie fahren die Woche nicht nach Malle.
Oh Gott.
Ich glaube, das kommt nicht vor. Ja, Nick, aber du hast eine Personalie, hast du schon erwähnt, da können wir jetzt schon so langsam überleiten. Florian Kohfeldt, da gab es diese Woche wieder mediale Störfeuer, würde ich mal sagen. Angeblich Schalke, es gibt, weil die letzte Woche war ja auch wirklich ein bisschen irre, was das Trainerkarussell in der zweiten Liga angeht. Also bei Anfang, puh, 3 Niederlagen, dann muss er gehen. Das lag sicher nicht nur an den sportlichen Ergebnissen. Breitenreiter hätte ich am letzten Wochenende nicht gedacht, dass er schon ein paar Tage später nicht mehr Trainer ist, aber da fehlt mir vielleicht auch die Einsicht. Also da war schon wirklich einiges in der vergangenen Woche. Trainerkarussell, was ins Laufen gekommen ist. Und dann fiel eben auch der Name Florian Kohfeldt, wurde in Verbindung mit Schalke gebracht, hat man gesagt, ja, da fängt er jetzt der Frank Baumann, mit dem er in Bremen gut zusammengearbeitet hat, an, und Schalke braucht einen neuen Trainer, und dann würde auch Kohfeldt passen. Also nach meinen Informationen war da gar nichts dran, Medienhype auf jeden Fall. Gestern die Bilder von Kohfeldt, ja, kann man sagen, war das möglicherweise, also hätte den Gedanken bekommen können, aber er hat danach, nach dem Spiel, ganz klar gesagt, nein, also von seiner Seite, er bleibt in Darmstadt. Und jetzt müssen wir natürlich gucken, wir haben vor 4 Jahren Markus Anfang erlebt, wo auch alles danach aussah, dass er da bleiben würde, und dann war doch 2 Wochen später bei Werder. Aber ich glaube an das Gute im Menschen, und ich glaube auch, dass Florian Kohfeldt jetzt dann da weiterarbeiten wird in Darmstadt, und dass er auch zu seinem Wort steht, und hoffe nicht, dass ich eines anderen belehrt werde. Ja, Jaco, was hast du so, als du das aus der Distanz mitbekommen hast, gedacht mit Kohfeldt zu Schalke?
Ja, also ich habe es ja auch hier und da aufgeschnappt gehabt und hatte erst einen kurzen Schreckmoment, weil wenn du dann siehst, dass, keine Ahnung, diverse Medien darüber berichten, dann denkst du, okay, da könnte eventuell was dran sein, weil irgendwo muss ja das Gerücht herkommen. Aber wenn du schon sagst, das ist eher so ein medialer Hype gewesen, den man ausgenutzt hat. Und ich glaube, Kohfeldt hat das ja in einem Statement auch nochmal klar ausgedrückt, dass er sich freut, auf die nächste Saison bei Darmstadt zu sein. Und ist wirklich sehr wichtig, weil das wäre nicht gut für den SV Darmstadt, weil wir, wie gesagt, ja auch jetzt schon planen können für nächstes Jahr und Fernie und Kohfeldt dann auch in die Kaderplanung und die Vorbereitung und dann die ganze Sommervorbereitung mitnehmen kann. Dann auch mit dem Kader, bin ich nach wie vor überzeugt, haben wir eine gute Qualität mit einigen Baustellen. Die gilt es zu bewältigen. Wir haben ja auch dann einige Abschiede, denke ich mal, dann, die wir, ne, was auch Zimbo wird, Kempe, etc. Ne? Da wird man dann sehen, was bei rumkommt. Holland und Bader hat man ja jetzt verlängert. Wird auf jeden Fall sehr spannend und ich freue mich darauf, wenn wir mit Kohfeldt zusammen da aufbauen können, weil ich glaube, ich habe mich an den Mann sehr gewöhnt. Ich finde, er zeigt Charakter und Kompetenz, und ich finde, er passt zu Darmstadt in der aktuellen Situation. Und ich freue mich auf das, was kommt.
Nick, du hast ja selber als langjähriger Bayern-Reporter für den Bayerischen Rundfunk mitbekommen, also auch wie so Gerüchte hochkommen, wie die medial aufgebauscht werden und wie manchmal auch dann gar nichts dran ist. Was ist das für ein Mechanismus? Wie hast du den erfahren? Das ist bei Bayern ja sicher nochmal 10 Stufen höher und wesentlich aufgeregter als im beschaulichen Darmstadt. Aber wie kommt sowas? Wird das gestreut? Tut sich da jemand wichtig? Wird das erfunden?
Ja, ich will jetzt nicht den Kollegen, die das in die Welt gesetzt haben, unterstellen, aber ich muss sagen, ich bin in einer Zeit damals als junger Reporter und Journalist groß geworden, wo man wenigstens sich noch die Mühe gemacht hat, den Hörer in die Hand zu nehmen und einer Meldung nachzugehen, zu recherchieren, was die Uraufgabe eines Journalisten ist. Ich glaube, das hätte man schnell erledigen können. Einen Anruf beim Verein, einen Anruf bei Florian Kohfeldt selbst direkt und die Sache wäre aus der Welt geschaffen. Das Problem ist natürlich, die Medienlandschaft hat sich dramatisch geändert. Es geht um Klicks. Das ist die Währung, auch im Journalismus leider Gottes. Und ich habe da mal ein langes Gespräch mit dem Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung drüber geführt, der das sehr bedauert hat. Die Süddeutsche ist ja ein sehr gutes Medium, bekannt für guten Journalismus, aber selbst die hatten intern große Grabenkämpfe mit der Online-Abteilung, als sie damals groß wurde, weil dann teilweise die Printredaktion immer den Meldungen, die die Online-Redaktion fabriziert hat, hinterhergelaufen ist. Und dann sie praktisch das böse Echo abbekommen haben, während die Onliner schon die nächste Meldung rausgehauen haben. Also da hat sich einfach wahnsinnig viel getan. Deswegen glaube ich erstmal immer nichts und es würde auch nicht passen, muss man ganz klar sagen. Ich bin jetzt nicht Florian Kohfeldts Berater, aber mal eines ist klar. Also wenn ihm jemand was Böse will, dann ist es immer derselbe Vorwurf, der dann fällt. Kohfeldt ist ein Trainer für den kurzfristigen Erfolg, der Mann für ein Jahr, und dann ist er weg. Das sind ja die bösen Zungen, wenn sie über ihn sprechen. Ich sehe das komplett anders, aber ich glaube, es würde auch für seine Vita gut aussehen, wenn er etwas aufbaut jetzt in Darmstadt. Jetzt hat er im Sommer mit Fernie zusammen die Möglichkeit, den Kader seines Vertrauens zusammenzustellen, ihn vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch zu verstärken. Und tatsächlich hier in Darmstadt was aufzubauen. Und wenn man sieht, mit wie viel Freude er beim Tech Tennis spielt, dann gehe ich mal davon aus, dass er sich sehr wohl fühlt in Darmstadt. Und nein, also das wäre schade, klar, in der heutigen Zeit, du hast es angesprochen, man kann nie irgendetwas ausschließen. Es ist schon der Wahnsinn, wie schnell Trainer entlassen werden. Das ist wirklich nicht mehr normal. Da ist auf der Vereinsseite zunehmend nicht mehr die Bereitschaft da, irgendwie ja, etwas aufzubauen, alles für den kurzfristigen Erfolg. In Hannover hat man gesehen, hat es überhaupt nichts gebracht. Jetzt hoffen wir mal unserem lieben Freund Thorsten Lieberknecht, dass er da mehr Erfolg in Lautern hat. Aber das ist schon alles ein Wahnsinn, was da gerade passiert.
Ja, ich finde das ganz wichtig, auch nochmal vielleicht da einzuhaken, zu zeigen, auch wie das Selbstverständnis des Lilienblocks ist. Wir nehmen solche Abschreiber nicht auf. Ja, also es gibt genau dieses, was du gesagt hast, diese Zwiespalt zwischen dem seriösen Printjournalismus, der abwartet, der nachfragt und dem völlig überdrehten auf Geschwindigkeit und erster sein ausgelegten Online-Journalismus. Sehr häufig, sicher nicht überall, aber sehr häufig. Beim Lilienblock, solche Abschreiber machen wir nie. Ich habe die erste Möglichkeit gehabt, am Donnerstag im Kontext des Vereins nachzufragen, was dran ist. Da kam das Dementi. Ich habe es deswegen auch nicht hochgehängt, sondern ganz unten an die Geschichte drangehängt, weil einfach nichts dran war, weil das wirklich glaubwürdig versichert wurde. Kohfeldt Schalke ist nichts dran. Das Problem ist aber tatsächlich, also man macht das, versucht das seriös zu machen. Und dann fragen aber alle, ja, und was ist mit Kohfeldt? Ja, weil keiner liest natürlich bis zum Ende. Du brauchst diese Headline, musst also eigentlich aus einer Nichtmeldung dementieren. Und das ist, finde ich, das ist schon schwierig. Und so möchte ich auch eigentlich als Journalist nicht arbeiten. Ich sehe, stimmt ja auch völlig zu. Einfach mal nachfragen, bevor man irgendwas abschreibt, was irgendjemand in den Raum geworfen hat. Und das ist, wir haben in Darmstadt auch relativ kurze Wege und dann kann man das tatsächlich machen. Es gibt so ein paar Geschichten, auch von Spielernamen in den vergangenen Monaten, die hochpoppten und wo dann ziemlich schnell klar war, dass da nichts dran ist. Goppel war jetzt so einer von Wien Wiesbaden, da ist auch nach meinen Informationen nichts dran. Und deswegen gar nicht erst aufgreifen. Aber dann fragen 100.000 Leute, ja, was ist jetzt mit Goppel, was ist mit Kohfeldt? Steht irgendwie ganz unten oder ist nichts dran, deswegen haben wir es nicht aufgegriffen. Ja, irgendwie ist man da auch ein bisschen im System gefangen, für mein Empfinden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Wir versuchen es ein bisschen anders zu machen, aber das wird auch zunehmend schwierig. Thorsten Lieberknecht, der Name ist eben gefallen. Er ist angekommen bei seinem Verein, da wo er groß geworden ist, im Herzen der Pfalz, beim ersten FC Kaiserslautern. Ja, freut mich für ihn persönlich, ist gut für den SV Darmstadt 98, auch spart nochmal 2 Monate Gehalt, wenn ich das richtig gesehen habe in den Auflösungsvereinbarungen, die ja auch vom Verein kommuniziert wurden. Und sicher schön, wie gesagt, wir haben die meisten von uns Thorsten Lieberknecht sehr, sehr, sehr gemocht, sehr geschätzt. Er hat in den ersten 2 Jahren auch wirklich sehr große Verdienste in Darmstadt gehabt. Wünschen wir ihm das Allerbeste, nur nicht in 2 Wochen, wenn die Lilien am Betzenberg spielen. Nein, also da wünschen wir auch das Allerbeste, aber keine Punkte. Ja, wie seht ihr das, Thorsten Lieberknecht in der Pfalz? Jakob, passt irgendwie, oder?
Passt auf jeden Fall. Allerdings war es, ihn in dem roten Dress zu sehen, beziehungsweise auch in diesem grauen Sportanzug zu sehen, so ein bisschen so dieses Gefühl, der beste Freund chillt auf einmal mit anderen, im anderen Freundeskreis, so ein bisschen gefühlsmäßig, war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, bin ich ehrlich, weil ich habe den Mann sehr gemocht. Ich glaube, ich mache da kein Geheimnis draus, dass ich ihn auch länger hätte gesehen, like Christian Streich bei Freiburg etc. Ne, habe ich einfach gesehen, dass er passt. Aber nun gut, wir sind jetzt in der Situation, die wir haben. Und ich glaube, wenn es jetzt der nächste Verein gewesen ist, dann ist das wirklich Kaiserslautern als Pfälzer, passt wie die Faust aufs Auge. Ich freue mich für ihn. Ich kann mich nur deinen Worten anschließen. Ich wünsche ihm sehr viel Erfolg. Ich hoffe, dass er da glücklich wird. Und außer ja, dann in 2 Wochen gegen uns, ne?
Ja, Nick, Kaiserslautern hat ja eine lange und ziemlich negative Lilientrainer-Historie in den letzten 10 Jahren. Ich glaube, es waren 5 oder 6. Fing an mit Costa Roñal, Norbert Meyer, Dirk Schuster, Dimi Gramotzes, Markus Anfang, Thorsten Lieberknecht. Also 6, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ja, also wird Florian Kohfeldt dann der Nachfolger von Thorsten Lieberknecht beim Betzenberg?
Ja, als erstes will ich mal eine Ausbildungspauschale vom FCK haben. Das steht mal fest. Also da muss jetzt wirklich mal Geld fließen. Das geht ja so gar nicht. Nee, jetzt im Ernst. Also es zeichnet ja dann auch irgendwie unsere Arbeit aus, dass wir anscheinend dann auch das die lauteren Auge auf unsere Arbeit hier haben mit Trainern. Ja, also ich finde, also dass Kofeld nach Lautern geht, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Aber nochmal zu Lieberknecht. Ja, es ist ein Stich ins Herz gewesen, ihn so zu sehen, im lauteren Trikot. Mir ging es so ähnlich wie im Jakob. Auf der anderen Seite, wenn man dann seinen Pfälzer Singsang gehört hat, dann wusste man, er ist ein Stück weit auch zu Hause angekommen. Und ich finde schon, auf der emotionalen Ebene passt das zu 100%. Ich habe viele Pfälzer in meinem Bekannten- und Freundeskreis und ich schätze einfach die Pfälzer wahnsinnig. Sie lieben den Fußball. Und deswegen wünsche ich dem FCK auch immer alles Gute, weil der Fußball bedeutet einfach wahnsinnig viel. Man sieht, die Hütte ist auch jede Woche voll. Und es wäre auch für Thorsten toll, wenn er dort wirklich großen Erfolg hat. Vielleicht er sogar schon hochgeht dieses Jahr mit dem FCK. Ich drücke wirklich alle Daumen und ja, und aber sie dürfen halt nicht die Punkte am Bölle brauchen. Das ist ganz wichtig, weil die will ich schon noch mitnehmen. So ist nicht.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die meisten Themen haben wir jetzt noch. Ich habe vorhin noch beim Münsterspiel, das ärgert mich ein bisschen, dass ich vergessen habe, aber ich möchte ich doch noch mal sagen, Alexander Vukotic hat super geil gespielt gestern. Also und da vielleicht auch um den Bogen und das dann noch mal nicht so isoliert dastehen zu lassen. Es wird immer über Entwicklung gesprochen, hat die Mannschaft unter Kohfeldt eine Entwicklung gemacht, nach diesem Auf und Ab, was Nick, du ja vorhin auch thematisiert hast in dieser wechselhaften Saison. Also bei Vukotic sieht man, glaube ich, wirklich die Entwicklung und das war gestern echt ganz starkes Spiel. Und wir haben immer wieder gesagt, gibt zu wenig Führungsspieler, aber das ist einer und das ist ein Beispiel und es gibt noch ein paar mehr, aber bei dem finde ich ganz deutlich, der kam als mutmaßlicher, wie soll man sagen, Eisen oder sogar Holzfuß, der alles weghaut und kopfballstark ist. Und der ist mittlerweile richtig wertvoll für die Mannschaft geworden. Gibt es
Ja.
Widerspruch?
Nee, also
Null.
ich glaube, als der geholt worden ist für Darmstadt, hätte keiner vorhersehen können, was für eine super Saison der bei uns und tragende Rolle bei uns spielen wird. Deswegen top, also Supermann.
Ja, und ich finde auch, was du gesagt hast, Stefan, der hat wirklich eine Entwicklung gemacht. Der hat ja wirklich ein Bügeleisen im Schuh am Anfang. Und mittlerweile ist der im Spielaufbau wirklich zuverlässiger geworden. Spielt auch mal einen mutigen Ball, nicht nur den Querball nach rechts und links auf 3 Metern. Also ich finde auch, der hat eine tolle Entwicklung genommen und ist, muss man ganz klar sagen, einer der besten Innenverteidiger in dieser Saison in der zweiten Liga mit 3
Ja.
Ausrufezeichen.
Gut. Ja, Entwicklung. Entwicklung gab es auch in der vergangenen Woche und nach unserer letzten Aufnahme der Heiner Stube, wo wir über das Thema Präsidium gesprochen haben, und Nick, wo du auch ein paar Ideen vorgebracht hast, das hat für Wirbel gesorgt. Wie hast du es erlebt? Was möchtest du dazu sagen noch?
Ja, als erstes Mal möchte ich dich auch in Schutz nehmen, weil es ging ja auch gegen dich sehr persönlich. Also, um das nochmal ganz klar zu sagen, wir sind da keiner Agenda gefolgt und es ist auch kein Gefälligkeitsjournalismus, der da stattgefunden hat. Es gab den Wunsch aus der Community oder die Idee, dass ich mich doch da engagieren könnte. Darauf habe ich reagiert und das habe ich ganz offen und frei in der Heinerstube getan. Fertig aus. Das ist aber auch normal, dass dann der Stefan als Journalist darauf reagiert und da auch noch mal eine Zusammenfassung schreibt über diese Äußerungen, die da in der Heinerstube getätigt worden sind. Ich möchte die Geschichte jetzt auch nicht größer machen, als sie war und ist. Möchte nur eines noch dazu sagen. Ich habe in den letzten Tagen den Hörer in die Hand genommen und habe im Hintergrund sehr, sehr viele Gespräche geführt, bin in einen offenen und unglaublich respektvollen Austausch gegangen und ich finde, es gehört sich auch so, wenn man über Verantwortung im Verein spricht. Und dabei geht es auch mir persönlich, weil ich einfach so an diesem Verein hänge, überhaupt nicht um Schnellschüsse oder um irgendwelche populistischen Forderungen, sondern ich selbst möchte ja auch verstehen, was im Verein los ist, was Strukturen betrifft, was auch Herausforderungen betrifft und aber auch mögliche Wege, wie es weitergehen kann nach der Ära Fritsch. Und ich würde es gern so vereinbaren, dass jetzt alles Weitere da besprochen wird, wo es hingehört, nämlich erstmal intern mit ganz großem Respekt vor den handelnden Personen und auch vor dem Verein. Wie gesagt, es gibt einen Austausch und es ist für mich auch völlig klar, wenn man sich engagieren will, dann darf das nicht über Bande sein und auch schon gar nicht im Alleingang. Und ich werde jetzt hier auch nicht in eine Kampfabstimmung gegen Markus und das Team um Anne, mit der ich auch noch befreundet bin, ziehen. Das ist auch völlig klar. Aber ich habe eine Klarheit, ich habe eine Haltung und ich habe den Willen zuzuhören und zu helfen, wenn man mich denn will. So, und damit ist von meiner Seite jetzt auch erledigt und wie gesagt, alles Weitere dann intern mit den handelnden Personen.
Ja, danke, das ist aus meiner Sicht ein sehr gutes Statement. Ich möchte nochmal klarstellen für den Lilienblock, aber auch für die Heinerstube, wir sind unabhängig. Das heißt, wir machen für niemanden Politik, wir machen für niemanden Wahlkampf. Wir entscheiden selbst, welche Themen wir aufgreifen, wie wir sie aufgreifen. Aber wir folgen da, wie du auch gesagt hast, keiner Agenda, so wie du keiner Agenda folgst, sondern wir machen unabhängigen Journalismus. Das mag manchen nicht gefallen, das müssen wir aushalten. Gefälligkeitsjournalismus, das hat mich ganz ehrlich gesagt geärgert. Das ist nicht zutreffend, auch wenn man sieht, wie die Reaktionen immer wieder schwanken. Mal sind wir zu nah am Präsidium, mal sind wir die Brunnenvergifter. Also das nicht. Wir sind unabhängig und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir machen für niemanden hier Politik und dabei wird es auch bleiben. In diesem Sinne, danke auch nochmal für den, ich finde, fand es sehr schön, dass wir diese Woche sehr, sehr lebhaften Austausch hatten, auch wenn ich manchmal ein bisschen schlucken musste. Aber es zeigt, dass so ein öffentlicher Diskurs, dass das eine Diskussion, dass man auch mal Themen anstößt, dass das gut ist. Das heißt nicht, dass man alles in der Öffentlichkeit dann austragen muss. Also das hast du ja jetzt auch eben nochmal klargestellt, Nick. Aber dieser öffentliche Diskurs ist, glaube ich, grundsätzlich nichts, was erstmal schlecht ist. Und deswegen werden wir uns auch keine Themen verbieten lassen. Vielen Dank, wie gesagt, für die Unterstützung. Wir haben auch im Lilienblock paar Kündigungen bekommen, aber auch mehr Leute, die uns zusätzlich unterstützen wollen. Unterstützt uns auch hier bei der Heinerstube. Ihr könnt Kanalmitgliedschaften abschließen, gebt uns Feedback, abonniert uns. Das ist der erste kostenfreie Schritt, den ihr machen könnt. All das hilft uns, dass wir hier auch so weitermachen können und euch hoffentlich auch ein bisschen unterhalten und informieren können. Das ist unser Ansatz. In diesem Sinne danke ich euch heute da draußen, aber natürlich erstmal auch hier drin. Danke, Jakob.
Ja, gerne, Stefan. Ich würde gerne noch als Fan was kurz dazu sagen. Und zwar,
Sehr gerne.
ich kriege das ja als Fan so außenstehender mit. Ich will nur meinen Beitrag dazu leisten, indem ich sage, ich hoffe auf einen fairen und guten Wahlkampf, der dann im Präsidium stattfinden wird. Und egal, wer es dann letztendlich wird, ich würde dann auch entsprechend freuen. Darmstadt hat diese Woche eine Pressemitteilung rausgegeben, dann aber auch bei jedem hoffentlich, der sich dann aufstellen lässt, entsprechend auch eine Pressemitteilung verfasst, ne, damit dann auch faire Wettkampfbedingungen sind und im Nachgang keine Kritik dahingehend geäußert werden kann, dass sich der Verein da nichts vorwerfen lassen muss im Nachgang.
Nick,
In dem
dir
Sinne,
auch?
bis nächste Woche.
Alles klar. Nick, dir auch, vielen Dank. Und
Gerne, ich freue mich auf den weiteren Austausch mit euch. Es macht immer sehr viel Spaß. Danke.
ja, in diesem Sinne, vielen Dank euch allen da draußen. Bis dann, ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefangen. Tor, Tor, Tor für Darmstadt!